Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Ein entführter Präsident von Venezuela hat Grönland kaufen und poltert am WEF zu Davos über die Schweiz und über die EU. Das Jahr 2026 ist noch nicht mal ein Monat alt und der US-Präsident Donald Trump verbreitet so viel Chaos, Unsicherheit und Fake News wie noch nie.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und ich freue mich schon ein bisschen, dass die neue Weltordnung. Amerika regiert die Welt wie ein Mafia-Boss und die restliche Welt steht daneben und macht einfach nichts. Ist das einfach nur mein Eindruck oder tritt Donald Trump aggressiver auf als in der Vergangenheit? Und ist die Angst vor möglichen weitreichenden Konsequenzen so gross, dass keiner mehr recht weiss, was er gegen den US-Präsidenten machen soll? Ich rede heute mit dem Remo Reginald, er ist Experte für Geopolitik und Präsident vom Swiss Institute for Global Affairs. Ich will von ihm wissen, was passiert gerade auf unserer Welt. Und müssen wir einfach die Amtszeit von Trump aussitzen oder sitzt das eigentliche Problem viel tiefer und vor allem an einem ganz anderen Ort? Grüezi, Herr Reginald. Danke, dass Sie heute da bei uns im Durchblick sind.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich bin gespannt aufs Gespräch.
Es herrscht irgendwie so ein Gefühl, als passiert gerade etwas Historisches. Täuscht der Eindruck?
Ich glaube, der Eindruck täuscht definitiv. Was wir erleben tun, ist, die USA gleichen sich zunehmend China an. China macht das schon viel, viel länger. Einfach leisiger, stetiger und vielleicht mit einer längfristigeren Optik. Und bei Trump ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Also er versucht, Deutungshoheiten für sich in Anspruch zu nehmen. Bei ihm ist es halt einfach so Getaktetheit. Jede Woche etwas Neues. Und jedes Mal muss es etwas absolut Historisches sein. Und der Witz ist, wir fallen darauf ein. Darum haben wir das Gefühl, es passiert jetzt etwas Historisches. Das Dilemma, Frau Wernli, ist dann halt eben schon so, dass indem er jedes Mal etwas Neues schaffen tut, amerikanischer Präsident schafft er gleich auch Fakten und irgendwelche Normen, die sich verschieben tun. Eben plötzlich Militär ist wieder möglich. Man darf Militär für irgendwelche Zwecke einsetzen. Und müssen wir vielleicht schon ein bisschen genauer hinschauen. Und ich glaube, das, was wir erleben, Sie fragen, erlebt man etwas Historisches, ist, glaube ich, Europa realisiert spätestens jetzt, dass wir nicht mehr der Nabel der Welt sind. Wir müssen selber schauen, wohin die Welt geht. Wir stehen unter Druck.
Aber Sie sagen eben, die Chinesen machen das schon länger. Aber gleich, ich habe es eingängig in meiner Anmoderation gesagt, das Jahr 2026 ist noch nicht einmal ein Monat alt und irgendwie haben wir gleich das Gefühl, es steht alles so ein bisschen im Kopf. Es ist wahnsinnig viel von Seiten von Amerika passiert.
Das Spannende ist, wir fallen ja alle immer ein bisschen darauf ein, auf das Pompöse. Auch mediengetrieben, oder? Und der Trump, wenn er etwas kann, dann kann er das, glaube ich, sehr gut, die Medien für sich und die Kamera für sich in Anspruch zu nehmen. Das hat er verstanden. Eben, die Getaktetheit, man wieder über Amerika reden. Ich glaube, das ist schon etwas, was neuartig ist und interessant ist. Aber eben, noch einmal, die Verschiebungen sind schon viel, viel länger am Laufen. Ich habe gesagt, China ist da ein Vorreiter. China schafft Abhängigkeiten, schafft Zugang zu Rohstoff. Nicht nur Zugang, sondern verantwortet Rohstoff, hat Lieferketten, hat technologische, in gewissen Gebieten Vorherrschaften, wo sie jetzt schön langsam stetig die realen Fakten zu ihren Gunsten verschieben kann. Und Amerika ist jetzt auf einer Art und Weise am Versuchen aufzuzahlen. Sie haben es auch ein bisschen verschlafen. Ich mag erinnern, unter der Biden-Administration, also dem Vorgänger, dem demokratischen Präsident, ist das nicht viel anders gelaufen. Es ist halt ein bisschen mit anderen Vorzeichen, ein bisschen diplomatischer, ein bisschen so, wie wir uns das gewöhnt sind. Aber er auch und seine Administration haben Amerikanismus vom Feinsten betrieben. Es gibt so ein schönes Beispiel vom Inflation Reduction Act. Vielleicht führt das jetzt ein bisschen zu weit, aber das ist ein Gesetz, wo sie eigentlich gesagt, die grüne Transformation haben wollen, vorantreiben. Das ist aber ein schöner Deckmantel für Industriepolitik. Und eine Industriepolitik, die die Amerikaner nützen tut. Auch dort wieder Abhängigkeiten zu Amerika schaffen. Auch dort werden solche Fakten geschaffen, vielleicht ein bisschen diplomatischer, aber auch unter Biden ist das schon am Laufen gewesen. Also es ist nichts Neues. Die Art, wie sie jetzt gepflegt wird unter Trump, das ist vielleicht ein bisschen akzentuiert.
Man kann ein bisschen den Eindruck bekommen, dass die Demokratie unter Trump in Gefahr ist. Weil er macht einfach ein bisschen, was er will und jeder schaut zu. Oder täuscht das auch?
Ja, ich konnte auch das ein bisschen enttraumatisieren. Ich glaube nicht, dass Demokratie per se unter Druck ist. Ich glaube einfach nicht mehr, Europa und der West als solches wird einfach nicht mehr können sagen, was richtig und was falsch ist. Mhm. Ich glaube, es hat ein bisschen mehr damit zu tun. Und Demokratie ist ja oft auch so ein bisschen ein vorgelagertes Element, um gewisse, ich sage jetzt mal, durchaus interessenpolitische Ziele können zu verfolgen. Auch bei uns, also die Intervention im Irak leitet schon ein bisschen zurück, ist die Zeitgeschichte. Basierend auf einem, vielleicht mögen Sie sich erinnern, auf einem Dösli, wo irgendwie, was ist es, Backpulver, wo man gemeint hat, das sagen jetzt irgendwie Elemente für atomare Köpfe, Sprengköpfe. Ja, unter deren Vorzeichen sind wir auch und mit Demokratie in die Welt raus. Ja, es ist vielleicht nicht mehr ein demokratisches Verständnis, wie wir verstehen. Also die Demokratie in einem weltpolitischen Sinn, innenpolitisch, ist das immer noch so ein bisschen eine Souveränitätsthematik. Und ich hoffe schwer, gerade wir im Westen und auch wir in der Schweiz, dass wir an unsere demokratischen Werte, innenpolitisch zumindest, halten.
Obwohl der amerikanische Präsident, eben, wenn man das Gefühl hat, er kann machen, was er will, dass man dann nicht irgendwann das Gefühl hat, ja, dann können wir ja einfach alle ein bisschen machen, was wir wollen. Jeder nimmt sich da ein bisschen irgendwelche Länder oder empfiehlt irgendwelche Präsidenten.
Ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein ganz, ganz interessantes Beispiel. Sie spielen jetzt auf den Fall von Maduro ab. Ich meine, ehrlich gesagt, muss man ganz ehrlich sagen, sehr clever gemacht. Er hat geschickt das Narrativ aufgenommen und auf dem aufgebaut. Eigentlich gesagt, ruht niemand. Sie erlauben mir jetzt, das so ein bisschen undiplomatisch zu sagen, Maduro hinternachen. Unter vorgehaltener Hand, auch gerade in Europa, ist man froh, hat das Trump gemacht. Man darf es natürlich nicht sagen. Man muss jetzt ein bisschen Trump sagen, aufpassen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so sauber gewesen, das darf man ja nicht so machen. Und da hat dann jetzt quasi die Hoffnung, ja gut, jetzt hat er es gemacht gehabt und zugleich kommt jetzt dann wahrscheinlich Demokratie wieder. Ja, da bin ich absolut mit Ihnen einig. In Trump ist das absolut egal. Wenn wir an die Institutionen von der Demokratie möchten noch glauben und die auch die möchten hochhalten, ich sehe eventuell die Midterms in Amerika und die Wahlen in 3 Jahren vielleicht eine Kurskorrektur. Ich sage jetzt mal, die klassischen liberalen, demokratischen Werte noch können zu verteidigen im Westen, wo Amerika halt bis zu einem gewissen Grad durchaus auch noch ein Treiber ist. Also da sehe ich vielleicht noch das einzige Mittel, weil ansonsten ist der Trump durchaus gewillt, das System zu provozieren und herausfordern, bis ihre letzten Ritze. Interessant, nicht nur russenpolitisch, sondern eben auch innenpolitisch. Und das ist, glaube ich, interessant. Und das ist vielleicht das, was ich vorher gemeint habe. Amerika gleicht sich immer mehr chinesischen Spielarten an. Nicht nur in der Außenpolitik, vielleicht auch in der Innenpolitik, jetzt, wo wir mal mehr miteinander reden. Das ist jetzt eine These, die ich so in den Raum stelle.
Mhm. Also das heisst, ist eigentlich das Hauptproblem eben gleich einfach der Donald Trump. Wenn er weg ist, dann kehrt wieder, was das anbelangt, wieder Ruhe ein. Oder sitzt das Problem tiefer?
Ich glaube, das Problem sitzt definitiv tiefer. Das Problem sitzt definitiv tiefer. Es ist mehr die Art und Weise, wie es betrieben wird. Glaube jetzt mit Trump akzentuiert hat. Er ist ein massiver Katalysator für eine Art von Politik zu betreiben. Aber noch eines, Amerika betreibt Amerikanismus. Wenn man es direkt im Vergleich mit der Biden-Administration macht, ich habe vor dem IRA Act angesprochen, wir könnten auch den Jack Sullivan erwähnen, das ist der nationale Sicherheitsbeauftragte unter der Biden-Administration, also nationale Sicherheit. Er hat noch, als er im Amt war, am Schluss eine Rede an einem Think Tank gehalten, der doch sehr bemerkenswert ist, wo kaum da im Westen, also bis in Europa aufgenommen worden ist. Er hat gesagt, wir reden, wir müssen wieder eine amerikanische Außenpolitik betreiben für den amerikanischen Mittelstand. Also das ist nichts anderes als Protektionismus. Und das sagt der nationale Sicherheitsbeauftragte, also eines, der jetzt nicht direkt mit der Wirtschaft zu tun hat. Also es ist einfach mit anderen Vorzeichen. Aber was der Trump macht, ja, hätte Biden schon gemacht. Also Make America Great Again würde Biden so nie sagen, aber das ist genau das Programm.
Also das heisst, wir, also ich rede jetzt wir von uns Medien oder vielleicht auch die ganze, oder auch die EU, wir reagieren einfach ein bisschen falsch drauf. Müssen wir anders mit dem umgehen?
Absolut. Gebt dem Herrn nicht die Plattform und dann verpufft er. Aber wir geben, also es ist nicht nur die Medienlandschaft, Sie haben es eigentlich sehr gut gesagt, es ist auch unsere politische Elite. Ich meine nur schon die Inszenierungen, denken Sie sich noch, mögen Sie sich noch erinnern an die Bilder, die sind doch genial im Oval Office, wie ein Schulmeister hat er so seine Tafeln, oder? Mit seinen Tariffs, oder? Mit seinen Zöllen, oder? Oh, Schweiz 39, Mexiko so viel und die anderen so und so viel. Und die europäischen Vertreter hocken wie Schulbuben und Schulmeidli vor seinem Büro, vor seinem Bürotisch und lassen ihm zu. Also besser geht's nicht. Eigentlich hätte man doch müssen sagen, ja, lieber Trump, mach doch dein Zeug.
Aber gleich hat Donald Trump seine Präsidentschaft die EU nicht ein Stück wieder nachhaltig verändert. Oder warten wir einfach, bis er weg ist?
Gute Frage, gute Frage. Also ich mag mich erinnern, ich war eben zu München gewesen, bei dieser Rede von J.D. Vance. Da ist mir einfach mal so ein bisschen, das ist in Mark und Bein gegangen bei ganz vielen Spitzendiplomaten. Mich hat es leicht ein bisschen irritiert. Ja, also sie sind recht perplex, die Damen und Herren. Ich bin sehr gespannt, was jetzt zu München wird abgehen, nächsten Monat, wie die Stimmung dort wird sein. Aber ich glaube, ganz viele haben die Rede schon fast wieder vergessen. Was aber, glaube ich, klar ist für die Europäische Union, ich rede jetzt vor allem vom politischen Europa, also weniger vom kulturellen, vom politischen Europa, ist, dass gewisse Gewissheiten sich als Luftschlösser erwiesen haben. Ja, also, der NATO-Bündnisfall ist vermutlich nachhaltig in Frage gestellt. Obwohl auch der Bündnisfall, der ist ja sehr kompliziert. Artikel 4 und 5, da haben die Leute auch das Gefühl, das sei immer so einfach, was nicht immer ist. Die Realität ist, wir haben heute internationale Beziehungen, wo China durchaus einer der Treiber ist, aber durchaus auch Status im globalen Süden. Und der Trump jetzt auch ein bisschen eben die chinesische Art von internationaler Diplomatie pflegt, wo man Deals macht. Wo man aber vielleicht auch ein bisschen bluffen tut. Wo man Muskeln spielen muss oder spielen lässt. Ob sie dann wirklich den Zuschlag ist, ist etwas anderes. Das sind wir irgendwie nicht gewöhnt. Wir sind immer noch die Europäische Union als die Institution, die quasi sich fürs Gute einsetzt, für Normen, für Regeln. Genau, eine Handels- und Sicherheitspolitik, die nach gewissen Logiken und Funktionen funktioniert. Und ich glaube, das hat sich jetzt gerecht. Ja, das ist, glaube ich, durch. Und ich glaube, das hat man in Brüssel auch schon längstens verstanden. Nur das Problem ist, wir kommen aus unseren Denkmustern nicht raus. Da gibt es jetzt verschiedene Erklärungsansätze. Wenn ich jetzt so ein bisschen Organisationslogik anschaue, sehe ich halt schon auch, dass heute in diesen Institutionen Leute an den Entscheidungshebel hocken, die in den 90er Jahren sozialisiert worden sind. Also auch akademisch und beruflich und so weiter und so fort. Also zu Deutsch Leute, die eine Welt erlebt haben, wo Europa noch absolut in der Pole-Position war und Europa quasi eben die Normen und die Fakten hat können definieren. Und die sind regelbasiert gewesen, das sind mit Verträgen, Abmachungen. Und ich erlebe das heute noch auch in gewissen Podien oder Gesprächen, die ich mit so Entscheidungsträgern habe, habe ich immer noch das Gefühl, also die leben noch immer in diesen 90er Jahren. Die leben immer noch in diesen 90er Jahren. Und das ist schon noch bemerkenswert. Der Wandel ist zum Teil noch nicht um. Also erschreckend für mich zum Teil. Also mit anderen Worten, ob Europa wirklich erwacht ist und wirklich versteht, was man jetzt muss machen, da habe ich grosse Zweifel, weil was wir, glaube ich, gelernt haben jetzt in diesen 30, 40 Jahren, ist sehr gut, unseren Wohlstand, unseren Reichtum zu verwalten. In dem sind wir, glaube ich, super, aber nicht kreativ neue Lösungswege zu suchen. In einer Welt, die sich eben verändert hat.
Sind wir zu arrogant?
Bei uns hat ein Senior Fellow, Silvia Reischer, selber ehemalige deutsche Beamte gewesen, mal einen sehr interessanten Artikel geschrieben gehabt mit dem Titel, oder nicht der Titel, aber dort innen kommt das Konzept vor, die gelernte Sorglosigkeit. Ich weiß nicht, ob wir zu arrogant sind, aber irgendwie haben wir das in uns hinein können verkörpern, dass es einfach immer irgendwie gegangen ist. Also es geht einfach irgendwie. Eben, gelernt, sorglos. Wir können sorglos sein, weil es geht, bis anhin ist immer gegangen. Und ich würde es vielleicht sogar noch zuspitzen, und sie hat es ja auch ein bisschen auf den Fall Schweiz bezogen. Ja, wir hätten das einfach immer irgendwie können. Wir hätten nicht viel machen müssen. Wir hätten nicht zwingend Strategien gehabt, wir hätten nicht wirklich Pläne gehabt. Wir hätten die 2008-Krise gehabt, eine Bankenkrise und die Schweiz, ja, die ganze Welt, oder vor allem Europa und der Westen ist irgendwie zusammengefallen für einen Moment und die Schweiz ganz kurz und dann umso besser sogar, uns ist dann noch besser gegangen. Das prägt eben auch. Ich weiß nicht, ob wir zu arrogant sind. Wir sind vielleicht auf eine Art Weise eben sorglos und vielleicht auf eine Art Weise auch ein bisschen naiv. Das eben, wie sie es vorher schon ein bisschen angedeutet haben, müssen wir auch die 3 Jahre abwarten, bis der Trump durch ist und dann kommt das dann schon wieder gut.
Das heisst, wir müssen uns schon ein bisschen Sorgen machen. Von was müssen wir uns denn Sorgen machen in Ihren Augen?
Wir müssen uns überhaupt nicht Sorgen machen. Die Frage ist, wie man die Welt anschauen tut. Wir können es jetzt auch sehr positiv anschauen und sagen, es ist voller Opportunitäten. Frage ist, man muss antizipieren können und die Zeichen richtig lesen. Das eine Zeichen ist definitiv, dass wir als Nabel von der Welt, dass wir der Nabel von der Welt nicht mehr sind. Das müssen wir, glaube ich, mal akzeptieren. Das heisst vielleicht auch ein bisschen bescheidener werden. Bis hin zum Wohlstand. Wahrscheinlich werden wir den nicht mehr so können halten. Aber das birgt ja wieder Potenzial. Nur sehe ich halt eben, sind wir, wenn ich auch unsere Gesellschaft anschaue, auch gerade bei uns in der Schweiz, auch Jüngere, noch so stark damit beschäftigt, uns mit uns selber zu beschäftigen, dass wir gar nicht wahrscheinlich darum rauskommen. Weil, jetzt gerade heute in Luzern, und wenn ich da richtig Pilatus schaue, mit der Zahnradbahn, ich glaube, es ist noch nie so viel Geld da gewesen wie jetzt. Aber wahrscheinlich wird heute in der Schweiz niemand mehr die Pionierarbeit machen und die Bahn auf der Pilatushöhe bauen. Weil wir sind mit zu viel Risiko konfrontiert und wir sind risikoaware. Aber der Rest der Welt und gerade der globale Süden, das sind Risk-Takers.
Ganz konkret, wer profitiert denn von dieser neuen Ordnung und wer verliert zuerst?
Also, Europa, die Ersten, Amerika, die Zweiten, wenn wir die Hitliste machen, gewinnen werden BRICS-Staaten und ihre Netzwerke. Letztlich der globale Süden. Weil, wie gesagt, erstens, sie arbeiten langfristig, längerfristig. China redet von 2049. Wir haben ein kleines Fallbeispiel, das einfach exemplarisch ist. Zwei Sachen muss man vielleicht erwähnen. Wir hatten den Panama-Kanal, wo China stark involviert war über ihre Seitenstrasse. Und dann ist es irgendwie nicht so zu fliegen gekommen. Er hat sich zurückgezogen. Ich glaube, jetzt ist sie in den Händen von BlackRock, vom amerikanischen Finanzinstitut. Da hat man gerade einhellig gesagt, gesehen, die Seitenstrasse, die bringt es eh nicht. Das ist so ein bisschen Schall und Rauch. Ja? Und wir sind so an solchen kurzfristigen Sichtweisen interessiert. Die Chinesen sagen, und da hat es ganz viele Projekte entlang der Seidenstrasse, oder hat es noch, wo Seidenstrasse-Projekte waren und plötzlich sind die nicht mehr gegangen. Die hat man sie auf die Seite getan, die haben wir plötzlich anders wieder hervorgekommen. Also auch können spielen mit dem. Wir haben dort den Panama-Kanal auf die Seite getan, hat dann ein Chile-Abkommen geschaffen. Ich glaube, es ist Chile gewesen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ich müsste meinen nachschauen. Aber ich glaube, es ist Chile gewesen. Es präferiert das Handelsabkommen. Also, ich weiß nicht, ob es ein Handelsabkommen ist, aber strategische Abmachungen. Dann nimmt man halt das wieder vor. Und noch eins, man hat den langfristigen Blickwinkel im Fokus. Und man hat vielleicht auch unkonventionellere Methoden, die man anwenden tut und ausprobieren tut. Und zum Teil auch schon installiert hat. Eben, bei uns auch in den Diplomatenkreisen in Europa und auch in der Schweiz tut man das BRICS-Konstrukt auf die Seite legen. Weil das wird eh nicht funktionieren, weil das implodiert. Also sprich, das wird in sich innen zusammengehen, weil Staaten wie China und Indien mit der Antenne hocken. Aber auch China und Russland, die sind auch nicht immer gerade Best Buddies. Die haben auch Grenzen, die nicht immer ganz einfach sind. Also das heisst, die haben so viel Partikularinteressen, dass sie nie einen gemeinsamen Nenner bringen können. Und das ist genau schon die Art und Weise, wie man auf die Welt schauen tut. Das ist eine europäische, eine westliche Welt, eine regelbasierte. Man hat Feinde, man hat Freunde und so weiter und so fort. Der Jay Shankar, der indische Außenminister, bringt das perfekt auf den Punkt. We are capable. Also wir sind fähig, zugleich Partner zu sein, Mitbewerber zu sein und Gegner. Das geht. Ohne Problem. Das ist unseren Denkmuster und in unseren Köpfen gar nicht präsent.
Für den Schluss noch gerne ein bisschen auf die Schweiz schauen. Was bedeuten die Veränderungen für uns Schweizer oder für die neutrale Schweiz?
Wir haben jetzt schon einiges indirekt ja angesprochen, ja. Was es auch für die Schweiz könnte bedeuten. Wenn man es ein bisschen optimistisch will, sagen, es ist vielleicht auch ein Fenster für die Schweiz. Ich meine, wir sind zwar eine kleine Nation, sind aber global vernetzt. Das bietet immer natürlich auch Chancen, aber auch Risiken, das muss ich gar nicht sagen. Vermittlungstätigkeiten könnten zunehmen, aber realpolitisch wird unser Wohlstand in Frage gestellt.
Müssen wir noch ein bisschen näher an die EU anrücken?
Bin nicht ganz so sicher. Natürlich sind gerade unsere Nachbarländer unsere wichtigsten Partner. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Und wenn man schauen tut, wer heute die Spielregeln und die Spielarten definieren tut und mitprägen tut, ich habe es jetzt gerade vorher ausgeführt, ist es definitiv nicht die Europäische Union. Also von daher weiss ich nicht, ob es so clever ist. Aber Multioptionalität, eben, wir können Mitbewerber, wir können Partner sein, Gegner müssen wir jetzt in dem Fall nicht sein, aber wir können ja auch in Multi-Optionen arbeiten. So wie es Tinder arbeitet, wie es Chinesen arbeitet, wie es die Russen arbeitet und zunehmend auch afrikanische Länder.
Herr Reginald, vielen Dank fürs Gespräch und für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Was denkst du über die momentane Weltsituation? Macht sie dir Sorgen oder sogar Angst? Teil doch deine Gedanken mit uns und lass einen Kommentar da. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal. Mein Name ist Yasin Wernli. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.